Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend, herzlich willkommen. Menschenhandel. Dabei denkt man an Prostituierte vielleicht, an Zwangsarbeiter, auf jeden Fall an erwachsene Menschen. Tatsächlich jedoch werden auch Kinder und Jugendliche Opfer dieses Delikts. Vor 20 Jahren hat die UN-Generalversammlung das sogenannte Palermo-Protokoll verabschiedet. Es regelt, wie Staaten mit Menschenhandel von Frauen und Kindern umgehen sollen, wie sie das bekämpfen sollen, wie es bestraft werden soll. Und in diesen 20 Jahren wurden weltweit die Gesetzesbücher angepasst, auch in Deutschland. Doch konnte der Kinderhandel seitdem eingedämmt und verhindert werden? Welche Möglichkeiten haben die Behörden, das grausame Geschäft zu verfolgen? Ina Jackson und Christine Kretschmer berichten.
Wenn Kinder ausgebeutet werden, wenn sie dazu gebracht werden, sich zu prostituieren, zu klauen oder zu betteln, sind sie für Polizei und Staatsanwaltschaft immer Opfer, niemals Täter, egal was sie getan haben.
Man berücksichtigt hier, dass Kinder und Minderjährige stärker manipuliert werden können, als es ein Erwachsener kann. Das heißt, es müssen nicht offensichtliche äußere Faktoren hinzukommen, weil Minderjährige per se stärker verletzlich sind.
Heike Rudert arbeitet seit langem als Kriminalbeamtin in Berlin. Seit einigen Jahren ist sie Menschenhandelsbeauftragte beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Schon in den 1990er Jahren kämpfte sie vehement für ein eigenes Kommissariat beim Berliner Landeskriminalamt. 2013 war es soweit. Bis heute ist es das einzige Kommissariat in Deutschland, das sich ausschließlich um den Handel mit Kindern kümmert. Seitdem steigt die Zahl der Verfahren von Kinderhandel zum Nachteil Minderjähriger. 2018 landeten 149 Verfahren mit 172 Opfern vor Gericht. In der überwiegenden Mehrzahl, genau in 142 Fällen, ging es um kommerzielle sexuelle Ausbeutung. 5-mal wurden Minderjährige zur Begehung einer Straftat eingesetzt. Je ein Verfahren fand wegen Arbeitsausbeutung und wegen Adoptivhandels statt. Diese Zahlen mögen niedrig wirken, doch Fachleute gehen von einer sehr hohen Dunkelziffer aus.
Die Ermittlungen in dem Bereich des Handels mit Kindern stellen uns vor sehr großen Problemen. Wie kommen wir an die Informationen ran? Schon im Bereich des Menschenhandels zum Nachteil von Erwachsenen kommen in der Regel die Opfer nicht zur Polizei. Und im Bereich von Minderjährigen haben wir sehr oft eine doppelte Traumatisierung. Das heißt, diese Kinder sind missbraucht worden. Diese Minderjährigen, diese Kinder und Jugendlichen sind gehandelt worden. Und man redet ihnen an, dass sie schuldig sind.
Ein Zimmer, ein Kind, eine Kamera und Kunden, die bereit sind, dafür zu bezahlen, dass sie mit Kindern alles machen können, was ihnen sexuelle Befriedigung verschafft. Staufen vor 2 Jahren, Bergisch Gladbach und Münster im Juni diesen Jahres. 3 Orte, 3 Fälle und eine besonders grausame Spielart von Kinderhandel, sexuelle Ausbeutung. Doch wie kommen die Ermittlerinnen und Ermittler an die Täter? Heike Rudert berichtet, wie sie und ihr Team anfangs völlig neue und unkonventionelle Ermittlungswege einschlagen mussten.
Wir haben Netzwerke aufgebaut, weil wir immer mehr erfahren haben, dass sequenzielle Informationen bei Lehrern, bei Jugendamtsmitarbeitern, bei Erziehern, auch bei den Kollegen zum Teil auf den Abschnitten vorgelegen haben, die für sich genommen aber nicht den Anfangsverdacht einer solchen Straftat gegeben haben. Aber diese Informationen mussten vernetzt verknüpft werden und dann geprüft werden.
Wenn sich der Tatverdacht erhärtet und die Kriminalpolizei Täter ermittelt hat, steht die nächste Herausforderung an. Eine Gerichtsverhandlung, bei der die Taten bewiesen werden müssen. Nicht leicht, wenn die Opfer Kinder sind, die womöglich auch eine emotionale Bindung zu ihren Peinigern aufgebaut oder einfach nur Angst vor ihnen haben.
Die Aussage des Opfers ist maßgeblich für die Verurteilung des Täters. Und so müssen wir diese Betroffenen stabilisieren, um letztendlich auch den Angriffen der Verteidigung im Prozess widerstehen zu können. Und das macht diese Ermittlung, das macht letztendlich die Prozesse auch dermaßen schwierig.
Ein Problem, mit dem auch die Berliner Staatsanwältin Laura Burensch-Strategakis zu kämpfen hat.
Wir versuchen ganz großflächig natürlich auch andere Beweise zu erlangen, sei es durch verdeckte Maßnahmen, Observationsmaßnahmen oder Telefonüberwachungsmaßnahmen, sei es durch andere Zeugen, die vielleicht Auskunft dazu geben können und so dann Verfahren auch abzusichern, dass es letzten Endes nicht alleine auf die Aussage des Zeugen ankommt.
Denn im Vordergrund stehe immer und unbedingt das Wohl der Kinder und Jugendlichen.
Um gerade auch eine Retraumatisierung durch eine erneute Zeugenvernehmung vor Gericht zu verhindern, gehen wir dazu über, dass man frühzeitig im Ermittlungsverfahren schon Zeugen vernehmen lässt vor den Ermittlungsrichtern. Dadurch kann ihre Zeugenvernehmung später auch durch eine Videobotschaft sozusagen in die Hauptverhandlung eingespielt werden, ohne dass das Kind dann nochmal vernommen werden muss, was ja viel besser ist für das Kind, weil das soll sich natürlich nach Monaten irgendwann auch mal von dem Sachverhalt lösen können und versuchen, wieder ein normales Leben aufzunehmen.
Doch was, wenn die eigenen Eltern Beschuldigte sind, die Kinder gegen sie aussagen müssen? Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen dann, die Kinder von den Erwachsenen zu trennen, einen Schutzraum für diese Kinder zu finden und ihnen zur Seite zu stehen im juristischen Kampf. Eine wichtige Maßnahme, für die es allerdings bisher noch an Räumen und Fachleuten mangelt.
Man muss in einen Bereich Personal investieren, in dem man erstmal noch nicht allzu viel Hellfeldzahlen hat.
Es geht bei Kinderhandel nicht nur um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Die Polizistinnen und Polizisten müssten noch stärker sensibilisiert werden. Nur dann könne das Gesetz gegen Kinderhandel ernsthaft umgesetzt werden. Staatsanwältin Laura Buren-Strategakis.
Tatsächlich ist es auch wichtig, dass der Polizeibeamte, der Streife fährt, auch bei einem Ladendiebstahl realisiert. Das ist vielleicht ein minderjähriger Täter auch, der da gerade 3 Parfums bei Douglas eingesteckt hat. Aber gleichfalls kann es eben auch ein Opfer von Menschenhandel sein. Und es geht eben darum, diese einzelnen Opfer von verschiedenen anderen Deliktsformen des Menschenhandels zu identifizieren. Das ist, glaube ich, das große Problem, was wir noch haben, aber wo wir immer besser werden.
Zu Beginn der Corona-Krise in Deutschland wurde es schon befürchtet, eine Zunahme von häuslicher Gewalt, auch und vor allem gegen Kinder. Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité registrierte im ersten Halbjahr insgesamt 783 Fälle in Berlin, 8% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Kindesmisshandlungen sei sogar um 23% gestiegen. Der sogenannte Lockdown ist erst einmal vorbei, aber wie geht es sozial benachteiligten Kindern jetzt? Lea Eichhorn hat in 3 verschiedenen Bereichen recherchiert.
Erziehungshilfe per Videochat. Der Sozialpädagoge Philipp Henze ist Bereichsleiter im evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk.
Da ist es schwierig, diese Momente zu erkennen, wie gut geht es der Person jetzt. Erfordert super viel Konzentration rauszuhören, wenn eine Familie sagt, mir geht's gut oder mir geht's, ja, uns geht's gut. Das kann, der eine Satz kann so viel Unterschiedliches bedeuten.
Die FamilienhelferInnen des EJF kommen, wenn Eltern überfordert sind, wenn Kinder vernachlässigt werden. In den eingeschränkten Zeiten waren Hausbesuche nur in Ausnahmefällen möglich. Eltern und Kinder den ganzen Tag zu Hause, auf engem Raum. Kleine Konflikte entstanden da regelmäßig.
Und daraus wird dann unter Umständen aber eine größere Krise, in der es dann wirklich um häusliche Gewalt oder Vernachlässigung gehen kann.
In vielen der betroffenen Familien fehlten schon in normalen Zeiten Strategien, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. Ist die Lebenssituation insgesamt angespannt, verschärft sich das Problem. Eine Studie der TU München zeigt, in Familien, die in häuslicher Quarantäne waren oder besondere finanzielle Sorgen hatten, erlebte jedes 10. Kind körperliche Gewalt. Auch die Gewaltschutzambulanz der Charité Berlin erfasste im ersten Halbjahr des Jahres fast ein Viertel mehr Fälle von Kindesmisshandlungen. So ergeht es den Kindern zu Hause. Aber wie erleben andere Kinder die Zeit, die nicht bei ihren Eltern, die in sozialen Einrichtungen leben? Christina Krautke ist Erzieherin in einer Wohngruppe der Caritas. Anders als die Schulen konnte die Wohngruppe in der Pandemie nicht schließen. Für Christina Krautke und ihre KollegInnen bedeutete das, sie mussten plötzlich für 12 Kinder Unterricht zu Hause organisieren. Und sie trösten, wenn diese ihre Familien vermissten. Der regelmäßige Kontakt war von heute auf morgen nicht mehr möglich.
Wenn es im Regelfall bis zu 3-mal die Woche die Mutter sieht und das dann wegfällt, dann wurde das über die Tage und Wochen auch spürbarer in der Frustrationsgrenze beispielsweise. Die Kinder waren viel stärker gereizt. Sie sind viel unverständiger in jeglicher Form von Dialog mit uns unterwegs gewesen.
Vor allem die kleinen Kinder verstanden nicht, warum sie ihre Eltern wochenlang nicht sehen durften, erzählt Christina Krautke. Sobald die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden, ermöglichten die PädagogInnen erste Treffen.
Eine Mutter durfte dann ihr Kind zum zweistündigen Spaziergang im Umfeld hier abholen. Und so waren dann erste Kontakte wieder möglich zwischen den Familienangehörigen. Es war immer erstmal Begeisterung auf allen Seiten. Und nach einer Weile kam dann auch die Frage nach mehr. Also wenn ich sie 2 Stunden sehen kann, warum nicht? Und warum nicht mehr?
Inzwischen sei das alltägliche Leben der Kinder wieder fast auf Vor-Corona-Niveau angekommen, sagt Krautke. Aber die Ängste und Konflikte der vergangenen Wochen wirkten noch nach. Auch bei der zentralen Telefonseelsorge, der Nummer gegen Kummer, haben in den ersten Wochen der Pandemie deutlich mehr Kinder und Jugendliche Rat gesucht. Nach Angaben des Vereins berichteten sie von Problemen zu Hause, hatten aber auch Angst, in der Schule nicht mitzukommen.
Who wants to go first? Valentin? You have a question? Ask someone in the...
Der Berliner Senat hat auf diese Sorge reagiert. In Sommerschulen können SchülerInnen verpasste Inhalte nachholen. So wie hier in Berlin-Zehlendorf. 9 Schüler und Schülerinnen sitzen mit großem Abstand in einem Halbkreis. Schulleiterin Maria Kottrup ist froh, einige ihrer Schüler wieder persönlich zu sehen. In der Zeit der Schulschließungen hatte sie einzelne Kinder kaum erreicht.
Da musste ich mehrmals nachhaken und E-Mails schreiben. Dann habe ich eine kurze Antwort bekommen. Und da sind dann die Klassenlehrer und auch die Sozialpädagogen sogar zur Familie hingegangen und haben dann auch was mitgebracht. Also dann gab es ein bisschen was.
Im Großen und Ganzen hätten ihre SchülerInnen die Wochen des Homeschoolings aber gut überstanden, erzählt Maria Kottrup. Auch weil sie von ihren Eltern ausreichend unterstützt wurden. Für diese Kinder ist die Sommerschule eine Möglichkeit, einzelne verpasste Lernstoffe nachzuholen. Für Kinder aus Familien mit gewalttätigen Konflikten bedeutet der tägliche Kontakt zu den Lehrkräften, ihr Leid ist wieder sichtbar. Gerade jetzt haben FamilienhelferInnen alle Hände voll zu tun, erzählt Philipp Henze vom Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk.
Weil es Krisenherde aufgemacht worden sind in dieser Zeit, die eben noch nicht entspannt werden konnten, beziehungsweise noch nicht gänzlich bearbeitet werden konnten. Also da sind wir einfach noch im Prozess drinne.
Auch wenn die Lage der Kinder sich verbessert habe, Entwarnung will der Sozialpädagoge noch nicht geben.
Über benachteiligte Kinder in Corona-Zeiten.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.